Herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast. Eine Existenzgründerin, die in den letzten Jahren doch einiges an Bekanntheit und Größe nochmal für ihr Unternehmen gewonnen hat, die gleichzeitig in einer, ich würde sagen, E-Commerce-technisch doch sehr schwierigen Branche unterwegs ist, nämlich in dem Schuh-Sneaker-Sektor und Co., wo ich normalerweise durch Retouren und andere Themen doch besondere Herausforderungen habe. Trotzdem hat sie eine ganz besondere Mission, macht in ihren Schuhen Dinge ganz, ganz anders, war bei der Höhle der Löwen, ist mittlerweile dazu in einigen sehr renommierten Läden, Bräuninger, KDW und Co. Und ich möchte heute mit Viola über ihre persönliche Story, über ihre Learnings und die letzten 2-3 Jahre sprechen. Herzlich willkommen, Viola. Hi.
Hi Sebastian, danke für die Einladung. Ich freue mich mega dabei zu sein. Bin richtig gespannt auf die nächste Stunde mit dir und freue mich über vielleicht zu quatschen.
Sehr, sehr gerne. Viola, hol doch einfach mal kurz die Hörer ab. Was macht Vlays? Wann ging die ganze Reise los bei dir?
Ja, super gerne. Also mein Name ist Viola, ich bin 29 Jahre alt, habe vor mittlerweile jetzt 2,5 Jahren Vlays gegründet. Vlays sind vegane Sneaker, die auf der Basis von Obstabfällen gefertigt sind. Das heißt zum Beispiel Orangenabfälle, Trauben, Apfel oder auch Gemüseabfälle wie Mais werden in meine Sneaker reingepackt, ins Obermaterial. Zum Beispiel die Orangen, die kommen aus Sizilien. Alles, was da übrig bleibt bei der Saftproduktion, wird ganz, ganz fein gemahlen. Die Orangenschalen, die Kerne, die man in der Orange hat und dann ganz fein gemahlen, vermengt mit recycelter Baumwolle, recycelten Polyester und Wasser und landen dann in meinem Obermaterial. Und wieso ich gestartet habe oder auf die Idee gekommen habe, war, dass ich zwischen meinem Bachelor und Master den Hersteller damals von Ananasleder kennengelernt hatte. Und das fand ich so unglaublich spannend. Ich hatte damals noch nie was von diesen Materialien gehört, da ich gesagt habe, okay, das kann man jetzt hier nicht unversucht lassen. Das muss ich probieren, was zusammenspinnen. Und habe dann die Zeit im Master genutzt, um das Projekt Vlays anzurollen.
Wie kommst du zu diesem Verfahren hin? Interessiert mich nochmal besonders. Ich selbst komme ja aus der Chemie ursprünglich. Gab es da schon ein Verfahren, wo Ähnliches gemacht wurde? Wie kommt man da überhaupt drauf?
Also wie gesagt, ich hatte damals den Hersteller von Ananasleder kennengelernt. Die waren damals noch ganz, ganz klein. Also gerade in der Prototypentwicklung waren so noch gar nicht auf dem Markt verfügbar. Ich war während dem Master fast wöchentlich mit ihm im Kontakt, weil ich so viel wissen wollte. Und bin dann auf das Traubenleder gestoßen, was jetzt die Basis meiner Sneaker ist. Da ist es der Hersteller auch in Italien, also es ist ein externer Hersteller. Ich produziere die Materialien nicht selbst und da liegt das Patent natürlich auch beim Hersteller. Ich habe zwar Exklusivverträge mit meinen Herstellern, da wir bei Vlays nochmal mehr recycelte Partikel beinhalten als jetzt andere Marken, da kommt jetzt eine andere Marke nicht an meine Materialien dran, aber ansonsten liegt die Kompetenz beim Hersteller.
Kann ich grob sagen, wie viel Traube, Orange und Co. ist in so einem Schuh drin?
Ja, also es kommt von Material zu Material, weicht es natürlich immer ein bisschen ab, aber man kann ungefähr sagen 40-60% Obstabfälle. Und sag ich mal, bei den 60% sind es dann 20% recycelte Baumwolle, 20% recyceltes Polyester, was nochmal mit dazugegeben wird.
Aber schon ein krass hoher Anteil auf jeden Fall.
Auf alle Fälle, ja. Und vor allem ist da auch wichtig zu sagen, dass die anderen Partikel, die dazukommen, die Baumwolle, das Polyester, alles auch recycelt ist in meinen Materialien. Also es ist kein neuwertiges Plastik.
Ich hatte mich letzte Woche mit dem Gründer und Geschäftsführer auch von Löwenanteil unterhalten. Löwenanteil kennst du vielleicht für diese Mahlzeitthemen, wo ich mir im Glas quasi Essen nach Hause liefern lassen kann. Mhm. Und die sind zum Beispiel komplett bio. Und das erhöht natürlich massiv auch die Herstellungskosten. Es wäre natürlich deutlich günstiger, wenn die Zutaten einfach konventionell einfach hergestellt werden. Was kostet ein Schuh bei dir und wie viel teurer macht es das für dich auch, wenn du das einfach so nachhaltig produzierst?
Also man kann ganz klar sagen, jetzt bei dem Case, den du gerade genannt hast, Kalbsleder kostet auf den Meter um die 3 Euro und mein Traumleder kostet auf den Meter um die 40 Euro. Ja, wir haben einen Verkaufspreis von 195 Euro und den brauchen wir auch auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Gerade um auch in Geschäfte reinzukommen, in die Häuser reinzukommen, sind wir eigentlich gerade auch noch zu günstig. Da verdienen wir jetzt aktuell eigentlich noch nichts dran, weil die Marge aktuell noch zu gering ist. Da müssten wir natürlich in der Quantität von der Herstellung nochmal hochgehen, dass wir da ein bisschen die Marge vergrößern können, dass wir nochmal mehr produzieren oder dann natürlich mit dem Verkaufspreis nach oben gehen, obwohl ich das nicht unbedingt will. Ich will, dass es auch für die breite Masse mein Schuh verfügbar sein kann. Ich will mit Filets wirklich eine Sneaker-Marke schaffen, die den klassischen Ledersneaker oder den klassischen Polyurethan-Sneaker einfach ersetzen kann und eine richtig coole Alternative darstellt.
Ja. Du hattest gerade gesagt, um in den Handel zu kommen. Ich hatte eingangs schon im Intro kurz gesagt, ihr seid gerade KDW, Bräuninger. Wie kam es dazu? Wie bist du da reingekommen?
Ich habe von Tag 1, also fast schon vor Vilays, jeden bei LinkedIn aus dem Einkauf kontaktiert, angeschrieben, die Geschäftsführer vom KDW oder auch vom Bräuninger, von meiner Idee erzählt, schon mal gepitcht, was da jetzt kommen wird. Alle 2-3 Monate ein kleines Live-Update gegeben. Wie ist Stand der Dinge bei Vilays? Es hat natürlich zu dem Zeitpunkt kein Mensch interessiert, wie Stand der Dinge bei Vilays ist. Aber ich habe für mich gesagt, das ist mein Ziel. Das ist eine Idee, die gehört werden muss, die auch riesiges Potenzial hat und vor allem möchte ich einen Premium-Sneaker aufstellen, der cool aussieht, der sich gut anfasst, der eine tolle Qualität hat, aber der auch extrem weich dazu ist, also toll zu tragen ist und der einem, ich sag mal, Audrey Axel Arigato im Nichts nachsteht. Und deswegen habe ich von Anfang an meine Sneaker auch genau dort gesehen, weswegen ich vor dem Start schon an die ganzen Kontakte rangetreten bin und hatte dann im vorletztes Jahr, genau, ein Pop-up bei Bräuninger in Düsseldorf bekommen, sozusagen Schnupperkurs für die Marke, für die Bräuninger-Kunden und jetzt Anfang dieses Jahres auch im KDW, was auch ein Schnupperkurs war für Haus und Marke. Und hatte jetzt dann auch die erste offizielle Order bei KDW, vom KDW. Also werden jetzt dort auch gelistet sein, was natürlich mega ist, ein krasser Erfolg, jetzt da auch richtig im Haus stehen zu dürfen.
Wie managst du das alles? Wie ist Vilays ist jetzt aufgestellt? Machst du das komplett allein? Hast du mittlerweile ein Team? Wie bist du aufgestellt?
Ja, wir sind mittlerweile 6 Leute hinter Vilays. Also es sind 3 Freelancer, ein externer Vertriebler und eine Kollegin und ich, die fest bei Vilays dabei ist. Ich würde sagen, wir managen die Freelancer, alles, was drumherum passiert. Gerade sind wir noch sehr stark B2B aufgestellt. Das heißt, wir branden Sneaker für Unternehmen, für die Mitarbeitende, dass sie auf Messen rausgehen können, die Vertriebler, die das Unternehmen präsentieren, dass die wirklich einen Schuh an den Füßen tragen, den man auch gerne zeigen möchte. Und das ist gerade immer noch unser größtes Standbein. Seit Hülle der Löwen jetzt letzten Jahres haben wir natürlich auch den Online-Shop parallel hochgezogen. Aber der ist auf jeden Fall noch nicht auf dem Level wie jetzt unser B2B-Standbein.
Ja, das heißt, B2B macht den großen Anteil aus, ich sage jetzt mal 60%, 70%, 80%. Und dann kommt, ich sag mal, das einzelne B2C-Geschäft und der Online-Shop füllen dann die letzten 20, 30, 40% auf, kann man das so grob sagen?
Ja, Genau, so kann man es auf jeden Fall sagen. Und Ziel für Ende des Jahres ist es auf jeden Fall, dass der Online-Shop 50% ausmacht. Also, dass wir da ungefähr gleich aufgestellt sind. Ja.
Okay. Du hattest ein paar Rollen gesagt. Du hattest gesagt, 3 Freelancer, ein Vertriebsassistent und noch eine weitere Person. Die Freelancer sind die, managen die hauptsächlich den Online-Bereich oder wie? Wie
genau.
Bist du da aufgestellt?
Ich habe eine Freelancerin für die Meta, für Klaviyo, also für E-Mail-Marketing. Ein Freelancer, der managt die Meta-Ads, der andere die Google-Ads und dann der externe Vertriebler, der tritt an die Unternehmen ran, die interessant für VLAs sein könnten und übernimmt da auch die Erstkommunikation, bis ich dann im zweiten Schritt mit reingehe und dann natürlich in der Tiefe mit dem Unternehmen spreche. Founders Associate, meine Kollegin, sie übernimmt mit mir alles, was anfällt, ob es die Logistik ist, Produktion bin ich immer komplett hinten dran, aber wir teilen uns auch die B2B-Unternehmen auf oder das KDW zum Beispiel hat es sie jetzt auch komplett alleine gemanagt. Also da schauen wir immer, dass jeder ungefähr seinen Bereich hat, was er vorantreibt, aber natürlich überschneidet sich immer wieder, weil einfach so viele Aufgaben anfallen.
Du hattest vorhin die Ausstrahlung bei Höhle der Löwen erwähnt. Wie wichtig war das für dich? Wo würde VLAYS heute stehen, wenn die Höhle der Löwen nicht gewesen wäre?
Auf jeden Fall extrem wichtig. Also das war schon immer ein Riesentraum. Ich glaube, jeder, der gründet, hat davor schon jede Sendung von Höhle der Löwen geschaut und denkt sich immer, boah, wie cool. Jeder hat irgendwie so verrückte Ideen und ich lag immer auf dem Sofa und dachte mir, toll, auf die Idee hätte ich jetzt ja auch kommen können. Und dort dann zu stehen, ist natürlich mega, macht richtig viel Spaß. Natürlich Aufregung. Hoch 100, aber ist auch einfach ein toller Moment und ein toller Tag. Aber was es mir auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass dadurch der Online-Shop richtig ins Rollen gekommen ist und natürlich VLAYS nochmal eine verrückte Reichweite bekommen haben, die man so mit dem Budget, was wir jetzt haben, niemals bekommen würde. Also jeder, der die Chance hat, zur Höhle der Löwen zu gehen, sollte auf jeden Fall dorthin gehen, meiner Meinung nach.
Ich habe den einen oder anderen Höhle der Löwen-Case auch schon mal mit begleitet. Wie war das bei euch? War das so bam, nach oben und dann nach 3 Tagen vorbei? Oder blieb das Strohfeuer danach noch ein bisschen länger an? Wie war es bei euch?
Also ich würde sagen, die Welle lief bei uns bis Weihnachten ungefähr.
Wann war die Ausstrahlung?
Im September. Im September. Aber wie du sagst, also ein Peak, total verrückt. Also ich bin auch ohne jegliche Vorstellung reingegangen. Ich hatte natürlich so eine Idee von anderen Gründern, weil ich gehört habe, was sie an dem Abend ungefähr verkauft haben, wie viele Besucher sie ungefähr im Shop hatten. Das waren aber alles Freunde oder Bekannte, die ein Produkt um die 30, 40 Euro haben. Und ich habe einen Schuh, der um die 200 Euro liegt. Absolut. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Deswegen hatte ich gar keine Vorstellung, wie viel da jetzt wirklich dann bei mir an dem Abend direkt schon kaufen werden. Wir waren schon im Voraus, haben wir uns E-Mail-Marketing technisch sehr gut aufgestellt, würde ich sagen, sodass wir alle Kontakte oder fast alle, die an dem Abend auf dem Shop waren, dann auch wirklich wieder über den Newsletter abholen konnten und vor allem fürs Weihnachtsgeschäft dann. Was jedoch war, dass wir ziemlich schnell ausverkauft waren und dass mein Produzent nicht hinterhergekommen ist mit der Produktion, weil unser Shop aus Versehen auf Unlimited gestellt hatte, sodass alle bis in die Höhe kaufen konnten und wir dann schnell nachproduzieren mussten, aber so schnell war es dann nicht. Da mussten wir dann viele bei Laune halten.
Ja, dann guten Support leisten.
Genau.
Gab es einige schlechte Bewertungen oder habt ihr es gut managen können durch persönlichen Kontakt?
Ich glaube, in so einer Situation, jedem kann man es nicht recht machen. Das ist dann halt so. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich habe super viele angerufen. Ich habe Briefe geschrieben. Ich habe Newsletter geschrieben. Also ich würde sagen, wir haben alles das gemacht, was für ein kleines Team in unserer Macht stand.
Ja, voll.
Natürlich, wenn der ein oder andere gesagt hat, du, das dauert mir jetzt hier zu lang, dann haben wir gesagt, okay, dann stornieren wir jetzt hier einfach die Bestellungen. Also dann ist es halt so und wir geben dir via Newsletter Bescheid, wenn das Modell und die Größe wieder auf Lager ist. Und so sind wir dann eigentlich immer ganz gut gefahren, würde ich sagen. Aber natürlich, der Stresspegel geht hoch.
Ja, ja, absolut. Was war, mit welchem Deal bist du reingegangen und was war das Ergebnis für euch?
Ja, der Deal waren 10% für 200.000. In der Show selbst hatten wir dann 23% ausgemacht, hatten danach dann aber nochmal neu verhandelt. Genau. Also ist nochmal was anderes rausgekommen.
Ist dein Wunschlöwe, deine Wunschlöwin geworden, oder?
Ja, genau. Jana Ensthaler, hatte ich davor schon im Interview gesagt, ist meine Wunschlöwin, hatte ich auch auf dem Castingbogen ausgefüllt. Die würde ich gerne an meiner Seite sehen und ist es dann auch wirklich geworden. Also das war mega.
Was hat Jana für dich zur Wunschlöwin gemacht?
Ich finde, sie ist eine komplette Powerfrau und gibt Vollgas, war auch direkt in der Show komplett begeistert von Villays und man hat richtig gemerkt,
ja, sie brennt das auch noch. Ja.
Ah, du hast gesehen?
Ja, ja.
Ah ja, cool. Ja, und das hatte mich dann nochmal darin bestärkt, dass sie so begeistert von dem Produkt war. Und menschlich hat es dann auch einfach gematcht. Wir hatten uns ein paar Mal auf ein Abendessen getroffen und genau, das hat dann ganz gut auch menschlich funktioniert. Und das finde ich ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man auf persönlicher Ebene auch funktioniert.
Es gibt ja leider nicht so viele Frauen, die gründen, also im Vergleich zu Männern zumindest deutlich weniger. Ich hatte im Vorhinein der Folge das nochmal nachrecherchiert. 2024 waren es in Deutschland. Gab es knapp, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, knapp 600.000 Existenzgründungen in Deutschland.
Mhm,
wahrscheinlich krass. Auch sehr, sehr kleine Sachen. Ne?
Ja.
Bei kleinere Einzelunternehmungen oder ähnliches. Trotzdem, je nachdem, welche Quelle man sich anguckt, manche Quellen waren auf 20% Frauen, die größte hat 36% weibliche Gründungen ausgewiesen. Was glaubst du, woran liegt das, dass deutlich mehr Männer gründen als Frauen?
Also erstmal crazy der Anteil, dass der immer noch so gering ist. Ich würde auf jeden Fall behaupten, ich gehe auf viele Events, habe mittlerweile, würde ich sagen, auch ein ganz gutes Netzwerk in der Bubble und auch mittlerweile echt enge Freundschaften geschlossen. Aber was mir immer wieder auffällt bei Frauen, sind viel zurückhaltender, gehen nicht so selbstbewusst raus, sprechen auch nicht so selbstbewusst über ihre eigene Idee, über die Vision, haben meistens schon ein richtig starkes Unternehmen, eine richtig starke Brand aufgebaut, verkaufen die Brand oder sich selbst aber oft, als hätten sie nur die Idee auf dem Papier gerade ausformuliert. Und ich würde sagen, bei Männern ist es genau das Gegenteil. Meistens ist die Idee auf dem Papier, aber haben eigentlich schon Milliarden eingesammelt. Und ich würde sagen, da liegt einfach das Problem dran. Und was mir auch immer auffällt, Frauen, würde ich sagen, im Allgemeinen sind perfektionistischer, wo sich viele auch im Detail einfach aufhalten und alles erstmal perfekt machen wollen, nicht so risikoaffin sind wie jetzt vielleicht Männer, die dann doch sagen, ich nehme jetzt den Kredit in der und der Höhe auf und dann schaue ich mal, ob es klappt und wenn nicht, dann mache ich halt was Neues und hole mir einen neuen Kredit. Und ich glaube, da würden Frauen nicht unbedingt so an eine Existenzgründung rangehen.
Super spannend, was du sagst, weil ich selbst spreche auch immer wieder mit sehr vielen Gründern, halt hauptsächlich aus dem E-Commerce-Bereich. Ich glaube, die letzten 5, 6 Jahre so mit 1500 Leuten gesprochen.
Crazy, okay.
Also ich habe so jede Woche 5, 6, 7 Gespräche so um den Dreh.
Mhm.
Und das jetzt halt über alle Jahre. Ne? Dann kommst du ungefähr so auf die Zahl.
Ja.
Da ist ungefähr, also ist auf jeden Fall ein deutlich niedrigerer Frauenanteil. Ja, kann jetzt an unserem Marketing liegen, ja, weiß ich nicht. Trotzdem sind ja trotzdem mittlerweile viele Frauen dabei gewesen. Was ich auch grundsätzlich sehe, du hast es super gut zusammengefasst, das Thema Perfektionismus sehe ich manchmal als Chance. Also ich sehe bei Frauen oft eine größere Leidenschaft fürs Produkt.
Mhm.
Auch bei dir war mit Sicherheit eine Riesenleidenschaft fürs Produkt auch mit drin und für die Mission einfach, die dahinter steckt. Das Problem ist, dass das gepaart ist mit einem Perfektionismus, der einmal sagt, ah, ist mein Produkt schon gut genug, dass ich damit jetzt schon rausgehen kann. Selbst auch nochmal eher ein Thema Selbstzweifel, bin ich gut genug, damit jetzt auch Vollgas rauszugehen?
Ja. Yeah.
Und auch daraus aus dem Perfektionismus resultierend fällt auch so das Thema, das Ganze oft auch nicht ganz so groß zu denken, wie es vielleicht dann auch eher ein Mann macht. Natürlich, logisch, Disclaimer, es gibt genauso gut Männer, die dann auch so sind und Frauen, die wieder andersrum sind. Aber es ist jetzt ja nur mal so die Tendenz, was ich auch oft sehe. Und fand ich spannend, wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast. Siehst du denn Vorteile für dich als weibliche Gründerin auch?
Ja, auf alle Fälle. Also ich würde behaupten, aktuell ist der beste Zeitpunkt, eine weibliche Gründerin zu sein, weil du einfach extrem viel Reichweite bekommst und was natürlich auch mega ist, weil wie du vorhin gesagt hast, weibliche Existenzgründer liegen bei 20-30% im Durchschnitt im Vergleich zu männlichen Existenzgründern. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, Frauen eine Bühne zu geben und da nochmal zu bestärken und vor allem auch schon in den Unis anzufangen, dort oder auch in der Schule, da vielleicht den ein oder anderen Gründer vielleicht mal als Dozent hinstellen und nicht den, der schon seit 30, 40 Jahren macht, der Digital Marketing dann mit einer PowerPoint neben einem Projektor macht. Also ich glaube, das wird dann auch nochmal Frauen vor allem bestärken, da dann doch zu gründen.
Ja, ich finde das Thema Aufmerksamkeit ist, glaube ich, eine Chance. Ich glaube, dass in meiner Wahrnehmung trotzdem, je nach dem Bereich, wo ich bin, ist der Nachteil bei Frauen, dass es einfach immer nochmal auch einfach, da breche ich jetzt mal die Lanze für alle Männer, auch einfach blöde Männer gibt, die natürlich auch einfach ab und an, ich kenne das von meiner Freundin, meine Freundin selber arbeitet im technischen Unternehmen, verkauft Bahnbaumaschinen im Grunde, also Maschinen, um Gleise zu verlegen, die zu zersägen und alles Mögliche.
Ja,
und hat sie diverse Vertreter, die halt einfach denken, die kann technisch nichts.
Ja.
Aber trotzdem, das Spannende ist, wenn sie auf einer Konferenz oder sowas ist, schauen natürlich erstmal alle Augen auf sie.
Ja. Und man fällt auf, ja.
Genau, man geht vielleicht am Anfang im Gespräch mit -1, -2 in der Wahrnehmung rein, aber man kriegt die Gespräche tendenziell, glaube ich, nochmal eher. Was ich spannend finde, sie macht dann zum Beispiel bewusst Maschinenvorführungen und solche Sachen. Dann steht die 1,58 Frau mit irgendeiner Kreissäge da und zersägt irgendwelche Gleise.
Ja, wie cool.
Und danach ist sie immer die Heldin.
Ja.
Das meine ich, das ist, glaube ich, auch die Chance. Oder wenn du jetzt sagst, du hast am Anfang irgendwie die Leute vom KDW, von Bräuninger, einfach bei LinkedIn angeschrieben und kontaktiert, kann ich mir vorstellen, dass die Nachricht nochmal eher gelesen wird und beantwortet wird, als wenn ich das jetzt vielleicht gemacht hätte.
Kann sein.
Muss nicht nur sein, aber
ja,
kann sein.
Auf alle Fälle. Auch was du gerade eben gesagt hast bei deiner Freundin, ich glaube auch, manchmal ist es gar kein Nachteil, im ersten Zug vielleicht auch unterschätzt zu werden, weil man dann viel mehr Potenzial aufzeigen kann, zu präsentieren, was man wirklich kann. Und wie du gesagt hast, dass sie dann die Heldin, wenn du dich jetzt mit der Kreissäge hingestellt hast, dann hätte sich jeder umgedreht.
Sah gut aus, Sebastian, schön, ja, hast du geschafft.
Wäre genau. Sehr uninteressant gewesen, ja. Also von daher ist es, finde ich, manchmal auch gar nicht so ein großer Nachteil, wie man immer denkt. Kann man auch zu seinem Vorteil auf jeden Fall nehmen.
Ja. Was hat jetzt ich will noch mal kurz zur Höhle der Löwen und eurem Investment zurück. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit Jana Enstaler? Was bringt sie bei euch rein?
Ja, also wie gesagt, wir haben ja im Nachhinein nochmal alles neu verhandelt. Also das heißt, 100% liegt noch bei mir. Ich habe im Endeffekt dann keine Prozente abgegeben. Und daher ist sie eine Sparring-Partnerin. Also ich kann sie anrufen als Mentorin, auch ihr Team kontaktieren. Da ist sie total offen bei Fragen oder gibt mir auch den einen oder anderen Kontakt. Also auf jeden Fall eine große Stütze, gerade wenn größere Themen mal aufkommen, wie jetzt, sage ich mal, ein KDW oder Unternehmen, welche riesig sind, wo dann natürlich auch ganz andere Verträge einem hingelegt werden oder so, könnte ich sie dann auch anrufen.
Wie wichtig ist das für dich? Wie oft sprecht ihr heute noch oder wie oft war das sonst?
Immer wenn was anfällt, also total unterschiedlich. Manchmal ist ein Flow, da habe ich gar keinen Kopf, sage ich mal, für Externe, dumm gesagt. Aber manchmal ist man dann natürlich auch ein bisschen am Zweifeln, weiß jetzt gerade nicht, was ist der nächste Weg, die nächste Spur, wo sollte man reingehen. Und da hilft dann externer Blick auf jeden Fall immer sehr.
Ja, aber wir haben das für uns auch selbst. Also wir haben auch einen, der selbst schon mal eine größere Agentur auch aufgebaut hat. Und mit ihm haben wir auch einfach WhatsApp oder beziehungsweise Slack-Channel und sprechen mit ihm in dem Fall jetzt alle 2 Wochen oder machen jetzt in 2 Wochen in Berlin einfach nochmal einen Workshop für jetzt Ausrichtung Evolve nochmal, gerade im Bezug der ganzen KI-Entwicklung und solche Themen. Mhm. Ich finde das, wir gucken immer, also wir haben über die letzten Jahre uns immer da irgendjemanden gesucht, ja. Weil ja, man selbst, wenn man selbst die Schritte noch nicht gegangen ist, kann man immer alles irgendwo selbst lernen, aber ich finde es auch einfach schwierig, wenn man sich selbst immer über alle Themen, wenn man die komplett auseinandernehmen muss im Schädel.
Ja,
und total. Manchmal, man hat ja schon mal eine Ahnung und sagt, ha, A könnte richtig sein oder B, und dann jemanden zu fragen, finde ich persönlich auch einfach vom Kopf her immer sehr entspannt.
Total, da, wie du gesagt hast, da habe ich mir auch schon von Anfang an immer, obwohl nicht von Anfang an, das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt, dass das vom riesigen Vorteil ist, wenn man da jemanden extern, der schon mal die ganzen Fehler gemacht hat, der schon mal, ich sag mal, 2 Jahre weiter ist als man selbst. Und da habe ich zum Beispiel auch den Lukas von Naturbummler, falls du ihn kennst. Und wir sprechen auch regelmäßig und da nimmt er sich auch echt immer so eine Stunde Zeit und guckt über Relays mal drüber, wo was liegen bleibt, wo ich vielleicht dann doch mehr die Prio reinsetzen sollte, weil das ja auch immer so eine Sache, irgendwie ist alles eine Prio und da muss man dann doch raussuchen, was jetzt hier die wichtigste Prio sein könnte. Und da ist einfach jemand Externes, der jetzt vielleicht auch nicht emotional jeden Tag an Relays dran ist, auf jeden Fall ein Riesenvorteil.
Das war für uns in der Anfangsphase ein Riesenthema, weil Lukas und ich selber auch eher, ich würde sagen, eher perfektionistisch veranlagt sind. Und dann sieht man überall Baustellen und überall Optimierungsmöglichkeiten, weil man sagt, ah ja, wir haben eigentlich 8 Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Und dann entwickelt man sich, das sehe ich aber auch bei Online-Shops total oft, dann entwickelt sich es irgendwann so hin, dass man, während man 8 Baustellen aufmacht, eigentlich sich nur 2 schließen. Und irgendwann entwickelt man sich dahin, dass man 14 Baustellen hat. Ja. Und man irgendwann unzufrieden wird, weil man die Sachen halt nicht schließt. Und da sind wir jetzt auch über die Jahre deutlich besser geworden, sich pro Quartal, ich sag mal so 3 bis 5 Kernthemen rauszusuchen und die halt wirklich zu fokussieren. Ist auf dem Kopf deutlich entspannter.
Total. Ich merke jetzt auch seit Höhle der Löwen davor bin ich so von Möglichkeit zu Möglichkeit gesprungen. Habe immer geschaut, was kann ich hier anpacken, was kann ich da anpacken, wo kann ich jetzt dort nochmal Gas geben. Und jetzt seit Höhle der Löwen merke ich wirklich, dass ich, sag ich mal, blöd gesagt, ein Unternehmen aufbauen muss und wirklich mit einer Strategie, einem Konzept dahinter. Vor allem jetzt sind wir auf einmal zu 6. Ich war die ganze Zeit komplett alleine. Da sich selbst zu strukturieren, ist natürlich auch nochmal viel einfacher als jetzt 6 verschiedene Leute. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, ich muss von Quartal zu Quartal eine Struktur mit festen Zielen fürs jeweilige Quartal und dass man die dann auch wirklich erreicht und nicht von, ah, hier ist noch eine Baustelle, da ist noch eine Baustelle, da hinspringen, hier vielleicht ein Pitch und sonst verzettelt man sich einfach.
Du hattest eingangs gesagt, dass ihr jetzt ja insgesamt ein 6er-Team seid. Ich erinnere mich an einen Post, das war auch jetzt ein Aufhänger, wo ich nochmal auf dich auch nochmal aufmerksam geworden bin. Da hattest du so ein bisschen aus der Agenturwelt berichtet. Was sind so deine Learnings in der Zusammenarbeit mit externen Partnern?
Ja, also natürlich, ich glaube, wie jeder andere hat leider an die falschen Leute viel Geld verloren. So ist es mir leider auch gegangen. Das heißt nicht, dass Agenturen an sich schlecht sind. Es gibt extrem gute Agenturen da draußen. Das Traurige ist einfach nur, dass es auch extrem viele schwarze Schafe gibt und die das dann alles wieder überschatten. Ich habe am Anfang immer versucht, alles alleine zu machen, was ich auch immer wieder so machen würde, weil man am Anfang natürlich von jedem Wunder erzählt bekommt und man am Anfang noch gar keine Ahnung hat, ob das dann wirklich so eintreten könnte oder nicht. Da dann auch, was wir gerade schon besprochen haben, lieber mal einen Gründer an die Hand nehmen, an die Hand genommen werden, der schon die ganzen Fehler gemacht hat und der einen da so ein bisschen mitziehen kann mit Ideen, mit Inspo und Tipps. Aber genau, ich arbeite jetzt mit 3 Freelancern zusammen, jetzt auch schon seit über einem Jahr ungefähr und bin da super happy. Und die haben auch kein großes Team drumherum, wirklich nur mich und noch 4 andere Brands, wo sie in die Tiefe reingehen. Parallel haben sie noch eine eigene Marke, die sie selbst hochziehen. Und das finde ich auch total interessant, weil sie natürlich wissen, was hinter einer Marke steht, dass man 10.000 andere Stellschrauben hat und nicht nur jetzt vielleicht die Google Ads, wo die dann den ganzen Tag dran sitzen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil jetzt bei meinen externen Freelancern. Aber ich will nicht sagen, dass alle Agenturen schlecht sind, auf gar keinen Fall. Aber ja, leider verliert man oft an die falschen Leute extrem viel Geld. Und wenn man dann im Nachhinein noch rausbekommt, dass die Agentur an sich so gar nicht existiert hat, ist es natürlich
noch mal viel ärgerlicher. Kannst du die Story noch ein bisschen genauer erzählen? Was meinst du mit Agentur? Also was habt ihr gemacht?
Eigentlich Webseitenoptimierung war der Plan. Ich wollte, weil ich Meta-Ads, Google-Ads schalte oder natürlich auch Klaviyo, wollten wir den Funnel der Kunden richtig verstehen und da einfach die Webseite nochmal neu optimiert aufsetzen.
Eine Conversion-Rate-Steigerung war das Ziel, oder?
Genau, ja, okay. Conversion-Rate-Steigerung. Im Endeffekt war es dann so, dass der Shop online gegangen ist. Wir gesehen haben, dass der Shop aus Canva-Bildbannern bestand und natürlich der Shop direkt von 0 auf 100 auf 0 Euro Umsatz überall gerasselt ist, was natürlich super ärgerlich war. Es kam dann auch raus, dass der Google-Quellcode wie auch der Cookie-Banner im Backend gelöscht worden sind, was zum Glück mein Freelancer gesehen hatte. Also war ich auch in der Zeit der Zusammenarbeit abmahnfähig.
Richtig wild.
Ja, also es war echt Zeit, Arbeit, Nerven, Geld. Aber ich glaube, das kennt auch jeder Gründer. Ja, und im Nachhinein kam dann auch raus, dass keine Referenz, dass selbst das Team auf der Webseite nicht gestimmt hat. Also ja, das war einfach nur eine verrückte Blase und dummerweise wird sie auf vielen Messen in Circles als Expertin, Mentorin gefeiert, ja, sodass da nicht nur ich drauf reingefallen bin, sondern leider auch ein paar andere.
Das war auch so das, warum du dich dann für die Person entschieden hast, weil du gesagt hast, du siehst, die tritt da und da auf und wird von anderen gefeiert, oder hättest du das jetzt im Nachhinein, fragt man sich ja manchmal, hätte ich das vorher sehen können? Gab es irgendwelche Indizien, wo du das hättest sehen können? Was würdest du heute anders machen, um da eben keine Fehlentscheidung zu treffen?
Auf jeden Fall die Referenzen im Voraus anschreiben, wo ich auch viele Referenzen gut kenne. Hätte ich auf jeden Fall im Voraus anschreiben können, da nochmal nachhaken können, wie sind die Erfahrungen. Aber ich war in einem Workshop dabei oder in 2, 3 sogar und fand das sehr, sehr gut, was dort gesagt worden ist. Auch die ersten 2 Wochen waren an sich sehr, sehr gut und der Input war super spannend, welcher gegeben worden ist. Aber dann in der finalen Zusammenarbeit hat man dann gemerkt, das, was in den Workshops oder in der Erstansprache gegeben worden ist, existiert dann leider doch nicht vom Know-how. Habe dann auf jeden Fall die Quittung davon gehabt, dass ich im Voraus nicht in die tiefe Recherche gegangen bin, was da wirklich wahrheitsmäßig dran ist.
Ich finde Thema Referenzen kontaktieren, finde ich doch mal einen ganz, ganz wichtigen Tipp, weil ich kenne es auch aus der Agenturpraxis, wenn ich da auch noch mal kurz eine Geschichte aus dem Paulanergarten erzählen darf. So. Und wir haben jetzt nämlich gerade einen Kunden, den haben wir auch relativ frisch übernommen und wahrscheinlich werden wir uns jetzt nach einem halben Jahr doch wieder trennen. Mhm. Auch interessante Story, dass ich die jetzt hier, weil normalerweise erzählt man ja nur seine Erfolgsstories.
Yeah. So,
aber das Spannende ist, da war vorher eine Agentur dran, die haben, ich glaube, 1,5 Jahre oder sowas zusammengearbeitet. Mhm. Und es kam aber irgendwann nicht mehr, also es ging nicht mehr vorwärts, ne? Im Grunde Umsatzstagnation, dann wurde nochmal gesagt, hey, lass uns doch jetzt mal testen, was passiert, wenn wir das Budget jetzt mal um 20-30% aufdrehen, steigt dann halt auch mal der Umsatz um irgendwie 10-20%, weil halt 60-70% des Umsatzes über Google kommt. Ja, dann ist ja irgendwie logisch, wenn wir den Google Adspend aufdrehen, könnte ja mehr draus werden.
Ja,
hat
ja
aber nicht so richtig geklappt. Dann haben irgendwann beim Gründer die Alarmglocken geklungen und er hat gesagt, wenn ich jetzt mit denen nach 1,5-2 Jahren nicht mehr weiterkomme, hole ich mir mal einen neuen Blick rein. So, dann hatte ich mit ihm drüber gesprochen, hatte die Analyse gemacht und habe basierend auf den Zahlen schon viele wichtige Hebel gesehen und habe gesagt, ich glaube, wir können da ein bisschen Geld einsparen. Es waren irgendwie, sie also hatten so einen Ad-Spend von irgendwie 25.000, 30.000 Euro. Und da hat sich relativ gut aus der Analyse ergeben, dass nur so 3.000, 4.000 Euro einfach sinnlos investiert waren. Und dann können wir die woanders datenbasiert ganz gut investieren und können dann wahrscheinlich vielleicht auch mal von 30 auf 40.000 Euro Ad-Spend kommen. Das war so die Reise. Mhm. Spannend war, wir haben dann, nachdem wir gesagt haben, ja, let's go, machen wir, haben wir nach 2-3 Wochen, also wir überprüfen immer am Anfang mal das Tracking, wir machen mal Testbestellungen und gucken, ob es klappt. Die erste Testbestellung sah erstmal gut aus, also es wurde getrackt alles. Aber was uns dann beim zweiten, dritten Test aufgefallen ist, deswegen haben wir da leider irgendwie 2 Wochen gebraucht und es nicht erst in den ersten 2 Tagen gemerkt, war, es wurde alles doppelt getrackt. Das Tracking einmal über einen Tech-Manager eingerichtet war und nochmal hinten raus über einen Code. Das hat dazu geführt, dass der ROAS im Ads-Konto, der eigentlich bei 8 war, kein 8er ROAS war, sondern eigentlich ein 4er ROAS, weil alles doppelt getrackt wurde.
Oh nein.
Und das war über, also knapp ein Jahr oder sowas. Müsste ich jetzt Yannick bei uns aus dem Team fragen, wie lange das jetzt war. Aber es war eine richtig lange Zeit.
Oh Gott, ja, ja.
Das heißt, als wir das festgestellt haben, mussten wir erstmal den Ad-Spend von irgendwie 25.000, 30.000 erstmal um 30-40% reduzieren, weil einfach 30-40% des Ad-Spends einfach definitiv unprofitabel investiert wurden.
Oh Gott.
Und dann bringt es ja nichts, einfach nur auf Basis von Umsatz da irgendwie reinzugehen. Nee. Das hat aber natürlich dazu geführt, dass mein, in Anführungsstrichen, Versprechen, was ich in der Analyse gemacht habe, natürlich komplett hinfällig war, weil ich ja gedacht habe, Google Ads hat den doppelt so großen Hebel.
Ja, klar.
Weil
ja.
Ich kann jetzt ja auch nicht vor jeder Shop-Analyse von jedem da irgendwie eine riesige Tracking-Analyse machen und das checken, ob das Tracking geht, ne?
Ja,
deswegen geht's jetzt in dem Fall leider auseinander, weil wir jetzt nicht mehr so die Hebel haben, die wir gedacht haben. Wir wechseln da jetzt, also wir unterstützen jetzt nochmal, dass er es in-house bringt, weil am Ende Google jetzt doch nicht so wichtig ist, wie er gedacht hat über 1,5 Jahre.
Ja.
Ne, deswegen zieht er das jetzt in-house, weil ne, dann es langfristig günstiger ist, weil sich dann halt der Agentur-Retainer dann halt irgendwann nicht mehr lohnt. So wird wahrscheinlich jetzt die Reise sein. Kam jetzt gerade gestern bei mir auf dem Schreibtisch, das ist die finale Entscheidung, dass das Problem da ist, hatten wir jetzt halt schon vor 2-3 Monaten. Auch Riesending. Wie gesagt, die haben über 1,5-2 Jahre, die Daten waren nicht immer komplett falsch. Die waren halt irgendwann nach 6 Monaten oder so waren sie halt komplett falsch.
Ja,
niemandem aufgefallen.
Oh Gott, ja. Nee, wenn da dann so viel Adspend reinhaust und die Daten sind komplett falsch, ja, das ist super ärgerlich. Auf jeden Fall. Oh Mann.
Das ist halt ein relativ schweres Produkt, also Marge ist okay, also ist irgendwie so im, ich glaube, 40%-Bereich über den Daumen, ist jetzt auch nicht krass, aber halt relativ hohe Warenkörbe, ne? So irgendwie 600, 700, 800 Euro. Dadurch, dass das Produkt relativ schwer ist, geht ordentlich was von Marge halt über Transport und Versand, Fulfillment weg.
Ja.
Deswegen brauchen die halt schon einen gewissen ROAS, damit das, ja, also da ein Vierer reicht da halt nicht, de facto.
Ja.
So, und hatte ich halt jetzt wieder auf dem Schreibtisch. Ist für uns jetzt auch doof und schade, weil wir hatten uns ja auch eine andere Reise vorgestellt und es hat sich aus den ersten Zahlen ja fundiert ergeben, aber hey, auf der anderen Seite haben wir ihm jetzt, glaube ich, doch eine ganze Menge Geld einsparen können, aber es macht dann halt einfach keinen Sinn, wenn Google doch nicht so jetzt in dem Fall der Riesenkanal ist. Und Shop-Optimierung fand ich bei ihm jetzt in dem Fall ausnahmsweise keinen Riesenhebel. Da war der echt schon richtig gut aufgestellt.
Ah, mega.
Ja,
das ist bei uns jetzt auf jeden Fall der Baustein, dass jetzt die Webseite auf jeden Fall optimiert werden muss, weil wir auf jeden Fall nicht auf dem Level sind wie vor der Zusammenarbeit, wo wir natürlich selbst dran rumgeschraubt haben, aber jetzt auch nochmal mit einem Freelancer an die Webseite rangehen, dass da dann auf jeden Fall wieder was passiert. Also ich finde, deswegen sage ich immer am Anfang, lieber einfach alles selbst machen und dann Step-by-Step Freelancer über Empfehlungen reinholen und gar nicht so schauen, was von externen versprochen wird, sondern lieber schauen, bis man es von der Kapazität alles nicht mehr schaffen kann oder dann auch vom Know-how nicht mehr weiß und sich da dann lieber erstmal von Freunden, Bekannten und dann von Freelancern, Agenturen, von denen Hilfe holt, bevor man dann an richtig Externe
geht. Ja, sonst ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass man auf die Schnauze fliegt, weil
auf jeden Fall.
Derjenige kann einem ja alles erzählen. Das Witzige ist, ach stimmt, deswegen wollte ich eigentlich die Story erzählen, auf der Agenturseite, deswegen, weil du vorhin Referenzen hattest, steht ja immer noch als Case drauf.
Naja,
mit ROAS-Werten, die ich aber, also ich konnte die ROAS-Werte einfach nicht im Konto finden, selbst wenn ich das alte Doppeltracking als real ansehe. Aha, da steht dann irgendwas mit Umsatz verdreifacht und ROAS-Werte von irgendwie gut und böse, also irgendwie 9 oder 10 oder so,
bei
dem und dem Adspend. Aber wenn ich mir das Monate, wochenweise angucke, finde ich niemals diese Zahl. Crazy. Deswegen, was du gesagt hattest, anrufen, per LinkedIn kontaktieren, wie auch immer, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Oder
weil selbst, ich denke mir mal, der steht doch auf der Webseite, dann muss es doch eigentlich der einzige Best Case sein. Aber selbst da ist es ja so nicht.
Ja, genau. Oder am besten die Agentur ansprechen, hey, kannst du mir die Nummer von der Referenz geben? Und dann merkt man direkt an der Reaktion, ob man da wohl anrufen könnte oder wohl eher nicht. Also das war jetzt auch wieder ein Learning von mir. Man wird immer schlauer, dass man da dann nicht auf Referenzen vertrauen darf, die auf der Webseite genannt sind. Leider Gottes.
Vielleicht da noch ein Warnsignal, was ich oft sehe, weil wir sehen ja die Zahlen dann immer danach, ist oft wird erzählt nach dem Motto, diese Marke, also Beispiel wäre die Ad, VLACE ist von 150.000 Euro im Monat auf 450.000 Euro im Monat gegangen. Und das hat das und das ist passiert und wir haben das und das gemacht. Das vielleicht von der Reise von 150 auf 450.000 im Monat, die Agentur, Freelancer oder Dienstleister, wer auch immer es ist, nur einen Mini-Anteil hatte, wird halt aber in der Werbeanzeige gar nicht gesagt, weil die Gesamtreise dann ja krass ist. Weil es könnte ja sein, dass die Gesamtreise von 150 auf 450 passiert ist, weil die Höhle der Löwen reingespielt hat, ihr in 5 anderen Riesenketten jetzt noch plötzlich seid. Und trotzdem wird oft eine Gesamtreise genannt, die die Marke gemacht hat. Und dann wird gesagt, wir haben mit denen zusammengearbeitet, obwohl der eigene Impact gar nicht genannt wird.
Ja, das stimmt. Sowas finde ich auch immer extrem abschreckend, wenn das im ersten Gespräch über extrem erfolgreiche andere Cases gesprochen wird. Weil wenn ich mit einer Agentur sprechen will, dann will ich, dass die Agentur oder der Freelancer direkt über VLACE nachdenkt, über VLACE spricht, auch schon im ersten Gespräch, hey, ich habe da und da schon Stellschrauben gesehen, ich habe gesehen, da könnte man was besser machen, das macht ihr vielleicht auch schon gut und da auch einfach tiefer was über VLACE wissen möchte. Und wie du jetzt gesagt hast, wenn ich was über einen anderen Case wissen möchte, dann rufe ich da, weiß ich jetzt, dass ich es machen sollte, dort an, frage nach, hey, wie ist es dort gelaufen mit der Agentur? Und ich glaube, ist direkt eine Red Flag, wenn im ersten Gespräch nur über andere extrem erfolgreiche Cases, weil vor allem kann man, sag ich mal, ein Food-Produkt auch gar nicht mit einem Sneaker vergleichen.
Ja, richtig.
Oder ein Sneaker kann man auch nicht mit, ja, keine Ahnung, vielleicht mit einem Dachzelt oder so vergleichen. Also ich finde, da muss einfach total individuell auf die Marke eingegangen werden. Wo steht die Marke aktuell? Was passt vielleicht von der Kommunikation auf der Webseite noch nicht, im Newsletter, auf Social Media nicht? Was dann vielleicht auch bei den Google Ads oder bei den Meta Ads stören oder helfen könnte? Also da finde ich es auch mittlerweile, habe ich auch draus gelernt, dass man da lieber so erstmal drangehen sollte und sobald im Erstgespräch nur über andere Cases gesprochen wird, man ziemlich gut davon ausgehen kann, dass es wohl kein guter Match sein wird.
Auch spannend. Lass uns nochmal, du hattest gerade am Anfang auch über eure Entwicklung gesprochen. Das Ziel ist, den Online-Umsatz nachzuziehen, dass der Online-Umsatz auch Richtung 50% geht. Das wäre jetzt der Meilenstein, sage ich mal, für dieses Jahr. Klassische Gründer-Visionsfrage. Wo siehst du VLACE in den nächsten, sagen wir mal, VLACE 2030?
Ja, also ich habe noch nie klein gedacht. Ich sage, dass VLACE auf jeden Fall die Chance hat und auch ein richtig starkes Produkt ist, eine richtig starke Alternative auf dem Sneakermarkt ist, dass man daraus was richtig Großes machen kann. Natürlich brauchen wir dafür Reichweite, mittlerweile auch ein Tick-Budget, dass wir wachsen können. Wir sind gebootstrapped und das heißt, geldtechnisch hakt es an allen Ecken und Kanten natürlich. Aber ich habe immer so ein bisschen On vor Augen oder Axel Arigato, was ich ein super spannender Case finde. Also da auf jeden Fall in 5 Jahren europaweit mindestens aufgestellt, wenn nicht sogar irgendwann der Step in die USA. Aber europaweit auf jeden Fall die vegane Sneaker-Marke.
Hast du dafür dir ein konkretes Umsatzziel gesetzt?
Nee, das habe ich jetzt noch nicht gesetzt. Auf jeden Fall die Ziele, wo ich stehen will, aber nicht mit welchem Umsatzziel. Es muss profitabel sein. Ich denke da eh immer eher an den Gewinn und nicht an den Umsatz. Da wir halt gebootstrapped sind, bringt mir der beste Umsatz nichts, wenn der Gewinn nicht da nachzieht. Und ja, von daher, ich habe große Visionen, aber mir noch nicht festgesetzt, wo wir da umsatz- oder gewinntechnisch stehen werden.
Wenn du dich mit On und Co. gleichsetzt, dann sollte das Ziel ja schon mal Richtung 8-stellig im Jahr oder sowas sein.
Ja, ja. Sollten wir in die Richtung gehen, auf alle Fälle. Ja. Nee, aber ich sehe bei Vilays auf jeden Fall, dass da Potenzial ist, auch jetzt, egal mit welchem Unternehmen wir sprechen oder jetzt mit den Häusern mittlerweile auch, die finden den Case super spannend und wollen, mittlerweile kriegen wir so viel positive Nachrichten, was mich riesig freut, weil natürlich die ersten 1-2 Jahre extrem schwer waren, eher die Türen zugegangen sind und mittlerweile sind die Leute wirklich offen zu sprechen und haben Interesse am Produkt, an der Marke, was super viel Spaß macht.
Du hattest das Thema Bootstrapped angesprochen. Finde ich gerade bei einer Sneaker-Marke besonders schwierig und herausfordernd, weil du ja nicht nur den Einschuh in Größe 35 da haben musst, sondern noch in allen möglichen Größen und das Thema Retouren ja auch nochmal eher ein Thema ist. Wie managt ihr das für euch?
Deswegen, genau aus dem Grund, bin ich B2B gestartet, weil ich da auch gesehen habe, dass das Online-Shop-Business, sage ich mal, B2C, gar nicht so einfach sein wird, wie jetzt bei einem, sage ich mal, Schokoriegel, der dann auch nicht so, ja, wo man nicht so viel finanziell vorstrecken muss. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche Reichweite, bevor ich groß Geld in Performance-Marketing stecken kann. Da werde ich wohl nur Geld verbrennen, wegen den Retouren, wegen den vielen SKUs, die wir auch im Shop haben. Deswegen bin ich dann direkt auf Unternehmen gegangen, Mitarbeitende ausstatten, weil da natürlich auf einen Schlag viel mehr Mengen abgenommen werden und in dem Fall fast nie zu Retouren kommen. Vielleicht paar Ausbesserungen an 1-2 Schuhen, vielleicht einen Schnürsenkel nochmal hinterher schicken, wo vielleicht ein Fleck drauf war, aber viel mehr passiert da nicht. Wodurch wir, sag ich mal, ziemlich schnell wachsen konnten in kurzer Zeit, auch dadurch keine Retouren hatten. Der Shop war eigentlich immer eher so ein Lookbook-Showroom für die Unternehmen, wo sie schauen konnten, welche Farbmodelle haben wir, welche Modelle allgemein, wo können wir was individualisieren mit der jeweiligen CI auch, was immer super viel Spaß macht, da dann auch in Unternehmen reinschauen zu können. Das ist eh total mein Ding, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und da mir jetzt auch aussuchen zu können, mit wem ich Lust habe zu arbeiten. Und meistens spreche ich ja mit dem Marketing-Team, die dann auch kreative Köpfe sind und auf richtig coole Ideen kommen. Und deswegen konnte ich ziemlich schnell wachsen durch diese B2B-Aufträge, aber natürlich jetzt auch B2C muss der Online-Shop mitwachsen, dass wir da auch planbarer arbeiten können.
Ja, finde ich einen super smarten Move für deine, gerade für deine Nische und Branche, dass Dankeschön. Du das Ding auch so aufgezogen hast. Weil, ey, selbst wenn es auf Erstbestellung scheinbar mit dem passenden ROAS profitabel ist, wenn du dann am Ende, selbst wenn du nur 20% Retouren hast, dann darfst du das halt wieder eigentlich, musstest du deinen Conversion-Wert halt wieder korrigieren in den jeweiligen Werbekonten.
Ja, ja.
Und das ist halt relativ schwierig, das natürlich zu managen und aber dann natürlich auch profitabel hinzubekommen. Und vor allen Dingen, so hast du ja auch erstmal mal wieder, wahrscheinlich gab es auch das eine oder Learning noch aus der Produktion, wo du gemerkt hast, da gibt es vielleicht ab und zu noch mal die eine oder andere Anmerkung oder so. Und das vermeidet dann hinten raus nachher auch für den Wachstums-B2C-Online-Markt natürlich auch nochmal wieder Retouren.
Total. Also die Schuhe, das Produkt ist mittlerweile ein ganz anderes Produkt als am Anfang. Also wir haben so viel optimiert, gerade mit den Materialien, was die Hersteller so an sich auch noch nicht verwendet hatten. Also da sind die auch mit mir in Risiko gegangen, die Schuhe zu produzieren. Aber mittlerweile haben wir da echt ein richtig starkes Produkt aufgestellt, mit dem man richtig gut arbeiten kann und auch sehr lange tragen kann. Also ich trage jetzt meine seit 2,5 Jahren den ersten Prototyp und der hält trotzdem noch. Aber von der Haptik, von der Optik auch, von wie sie, sage ich mal, von der Form halten, ist der Schuh mittlerweile ein ganz anderer.
Gibt es sonst noch besondere Projekte, Innovationen, die du gerade planst? Neue Kollektionen? Gibt es vielleicht nicht nur bald einen Sneaker von Relays, sondern noch andere Sachen, die du hier mit uns teilen willst?
Ja, gern. Also es ist ein drittes Modell in der Mache. Da arbeite ich bestimmt schon seit 1,5 Jahren dran und noch nie zu 100% zufrieden gewesen. Aber ich glaube, jetzt sind wir beim letzten Prototyp und können dann da auch mit einem neuen Modell starten.
Jetzt fragt sich mancher, sorry, ich unterbreche, inwieweit arbeite ich 1,5 Jahre an einem Schuh? Also, was stört dich dann, wenn du den ersten Prototypen bekommst? Was stört dich dann dort? Was gibt es da für
Ja,
Iterationsschleifen?
extrem viel. Also es fängt bei der Sohle an. Die Sohlenauswahl ist immer extrem schwierig. Wegen dieser Sohle bin ich bestimmt dreimal nach Portugal geflogen, weil ich doch noch mal los bin, eine neue Sohle finden, weil unser Material extrem weich ist. Das ist noch mal viel, viel weicher als jetzt ein Kalbsleder oder ein Polyurethanschuh, sodass die Sohle auch weich sein muss und sehr mobil am Fuß sein muss. Sonst würde das passiert oft bei klobigen Boots, die jetzt die letzten 2 Jahre in waren, dass sie extrem dicke, klobige Sohlen haben, die an sich ganz cool aussehen, die aber das Oberleder einreißen, weil sie viel zu starr für das Material an sich sind. Und das Problem haben wir auch, sodass die Sohlenfindung ein riesiges Projekt ist, da mir der Schuhhersteller auch immer hilft, die neuesten Kataloge von den Sohlenherstellern präsentiert, da dann auch schon mal Samples bestellt, die ausprobiert. Aber dann natürlich auch natürlich die Optik. Da werde ich dann zur Perfektionistin. Das muss dann alles stimmen. Ich bin total detailverliebt. Bei mir muss immer irgendwas Besonderes an einem Schuh sein. Und natürlich jetzt, ich design ja alles selbst. Ich habe jetzt schon zwei Modelle. Das dritte Modell darf dem natürlich den ersten zweien auch nicht zu nahe kommen. Und da liegt dann natürlich auch die Schwierigkeit, dass sich das abhebt. Und mein Favorit ist der Relays 95. Und natürlich geht man dann irgendwie mit den Nähten wieder an den Relays 95 ran, sodass man sich da dann immer wieder reflektieren muss, dass das jetzt ein neues Modell wird und kein Copy-Paste vom ersten Modell.
Aber spannend, spannend. Wir hatten eingangs schon über viele Learnings gesprochen. Ich möchte nochmal den Podcast mit zwei, vielleicht drei Fragen abschließen. Du hattest vorhin auch unter anderem dich an Gründerinnen, aber auch schon an andere Gründer und E-Commercer gerichtet. Jetzt aus all deinen Learnings, gibt's abschließend noch einen Tipp oder eine Botschaft, die du speziell an, ich sage mal jetzt an Online-Shop-Betreiber oder E-Commerce-Gründer richten möchtest?
Ja, auf jeden Fall, das habe ich so in die Richtung schon mal gesagt. Aber dass man sich nicht in den kleinen Details aufhalten soll. Ich bin immer ein Fan, lieber loslegen, was fertig haben und dann kann man es im Nachhinein immer noch perfektionieren, wie es jetzt auch bei meinen Schuhen ist. Ein Produkt kann man immer weiter perfektionieren, aber ich würde behaupten, am Anfang muss es noch nicht perfekt sein. Das ist super wichtig, dass man einfach keine Zeit verliert, weil man schnell sein muss, weil es so ein schnelllebiger Markt oder irgendwie auch eine schnelllebige Welt geworden ist, dass da keiner mehr dann 3 Jahre auf die neue Farbe oder auf den neuen Batch auf der Webseite oder warten möchte. Das soll jetzt und gleich passieren. Und auf jeden Fall auch nicht zu sehr mit sich selbst hadern. Also da sich überlegen, was man machen möchte. Und wenn man sich entschieden hat, dann damit auch selbstbewusst rausgehen und das dann auch anpacken und nicht groß zweifeln, weil dann hält man sich auch wieder selbst auf.
Angenommen, du würdest jetzt heute bei Null stehen, würdest du es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht so naiv rangehen, auf jeden Fall. aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil es mir extrem viel Spaß macht und ich mir auch einfach nichts anderes vorstellen kann. Also das ist Plan A. Es gibt eigentlich keinen Plan B. Ich habe zwar Bachelor, Master abgeschlossen, aber...
In welchen Bereichen hast du Bachelor, Master gemacht? Interessiert vielleicht noch der andere?
Ja, International Management, also auch weit gefächert.
Ja, witzigerweise genau wie meine Freundin übrigens.
Ah ja.
Die ist jetzt auch international unterwegs, ja.
Ah ja, cool. Mega. Ja, von daher wird es auf jeden Fall einen Plan geben. Ich könnte mich auf jeden Fall, wenn Relays doch nicht funktionieren sollte, überall bewerben, sage ich mal. Aber für mich gibt es keinen Plan B. Also Relays muss funktionieren, weil es mir extrem viel Spaß macht. Und von daher bin ich da zu 120% hinten dran.
Gibt es eine konkrete Sache, die du, also gehen wir davon aus, du hast jetzt wirklich gar nichts, die Marke gibt es nicht. Oder sagen wir, es gäbe zumindest so das Konzept für Relays und das erste Produkt. Was wäre dein erster Kanal, um die ersten Kunden zu gewinnen?
Also, wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, Sneaker würde ich nicht mehr gehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Produkt, wo ich viele Umwege finden musste, dass es funktioniert und dadurch dann halt an die Unternehmen gegangen bin, da mir die Idee kam, hey, einfach hier Online-Shop aufmachen, Google, Meta draufschalten, funktioniert bei dem Produkt einfach nicht. Es ist erklärungsbedürftig. Also da würde ich erstmal ein ganz anderes Produkt, glaube ich, in die Hand nehmen, was wohl einfacher sich gestalten würde. Und aber bei meinem Produkt würde ich es genauso wieder machen, auf jeden Fall.
Viola, vielen, vielen Dank für all die Einblicke und für das spannende Interview. Ich
ja,
würde dir gerne als mein Gast, wenn du magst, gerne das letzte Wort überlassen. Ich sage dir erstmal vielen, vielen Dank für all die Learnings, dass wir einen Einblick in deine Geschichte in Relays kriegen konnten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Bin ganz gespannt, wie die Reise weitergeht und auf dem Weg, ich sage jetzt mal, zur ja, internationalen Sneakermarke und vor allem veganen Sneakermarke und umsatzmäßig. Und vor allen Dingen fand es auch spannend, dass du nochmal betont hast, hey, Umsatz ist nett, aber am Ende, es muss sich aus allen Dingen finanzieren. Umsatz ist immer das, worauf ich vielleicht irgendwie stolz sein kann, vor Freunden flexen kann. Aber am Ende muss halt Gewinn da sein, damit ich daraus auch natürlich mich selbst bezahlen kann, aber auch wachsen kann. Von daher bin ich ganz, ganz gespannt, da eure Reise weiter zu beobachten und überlasse dir gerne das letzte Wort.
Ja, danke dir, Sebastian. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, mit dir jetzt hier fast eine Stunde zu quatschen. Und ich hoffe mal, dass mit dem Podcast, mit der Podcast-Folge wir vielleicht doch den einen oder anderen inspirieren konnten, vielleicht auch die Realität aufzeigen konnten, dass Gründen dann doch nicht so spannend glitzern, doch spannend ist es, das war das falsche Wort.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich sage eher so eine Glitzerwelt ist und so einfach auch nach außen hin dargestellt wird, das ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass man durchhält, dass man dranbleibt, weiterhin an sich oder auch an die Idee glaubt. Und ich glaube, dann ist alles möglich. Und von daher hoffe ich, dass ich den einen oder anderen vielleicht inspirieren konnte.
Viola, vielen, vielen Dank und alles Gute.
Dankeschön, dir auch.